Herzlich willkommen zu Der Weg nach KI, der Podcast, in dem wir die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der KI untersuchen, auf dem Weg zur künstlichen allgemeinen Intelligenz. In diesem Sinne legen wir los. So welcome to the fire. Ich bin dankbar, ernsthaft, für jede Nachricht, jede Mail, WhatsApp oder LinkedIn-Message, die mich erreicht, im Kontext von Michael, hast du schon Modell X gesehen? Kannst du nicht mal über Y reden? Diese News hier oder die dort hinten, das wäre doch mal was für den Podcast. Und ja, vieles davon ist spannend, wirklich. Aber nein, denn der Weg nach KI ist kein News-Ticker. Er ist inzwischen vielmehr eine Dokumentation der vermeintlich oder tatsächlich wichtigen Schritte auf dem Weg zu einer künstlichen allgemeinen Intelligenz, zu einer KI. Und das ist der Unterschied, der mir am Herzen liegt. Wir kennen das aus der Geschichte der Technologie. In der Rückschau hatten plötzlich alle einen Computer. Plötzlich gab es das Internet und plötzlich hatte jeder ein Smartphone in der Tasche. Aber so war es nicht. Diese Prozesse liefen über Jahre, über Jahrzehnte und nur in unserer Erinnerung sind sie plötzlich passiert. Wir erinnern uns an den Moment, in dem wir es bemerkt haben, nicht an die tausend kleinen Schritte davor. Bei der künstlichen Intelligenz mit ihrer kommenden Ausprägung einer KI ist es anders. Und zwar sehr grundlegend anders, weil die exponentielle Wachstumsnatur dieser Technologie dafür sorgt, dass hier wirklich alles quasi in Echtzeit geschieht. Gewissheiten, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, über Arbeit, Kreativität, über das, was nur Menschen können, werden in wenigen Wochen oder Tagen einfach so geschreddert. Nicht in Jahren oder über Generationen. Und deshalb versteht diesen Podcast bitte als das, als was er wirklich gedacht ist. Eine Dokumentation der Ereignisse, die dazu führen, dass sich unser aller Welt in wenigen Jahren gänzlich umgestaltet. Und dieser Veränderungsprozess wird nicht nur von Menschenhand vorangetrieben, sei sie mit guter oder böser Absicht geführt. Denn wir kommen an einen Punkt, und der ist gegebenenfalls näher als die meisten ahnen, an dem wir als Gesellschaft darüber reden müssen, wie wir mit KI-Systemen umgehen, die sich in einem irren Tempo selbst weiterentwickeln. Systeme, die uns potenziell am Nasenring durch die Manege der wirtschaftlichen und technologischen Möglichkeiten führen. Ob wir das wollen oder nicht. Und genau davon handelt die heutige Folge. Eine einzelne Aussage soll hier als Aufhänger dienen. M2.7 ist unser erstes KI-Modell, das an seiner eigenen Evolution beteiligt ist. Das ist ein Satz aus der offiziellen Veröffentlichung eines der größten KI-Labore, geschrieben im März 2026, versteckt zwischen technischen Details und den üblichen Benchmark-Ergebnissen, den standardisierten Tests, an denen sich KI-Modelle messen lassen. Minimax 2.7 ist also ein KI-Modell, das an seiner eigenen Weiterentwicklung beteiligt ist. Eine KI, die aktiv daran mitarbeitet, sich selbst besser zu machen? Und das vorab, in der KI-Community hören wir solche Aussagen gerade in steigender Taktzahl von quasi allen großen KI-Laboren und das gefühlt fast gleichzeitig. Das scheint darauf hinzuweisen, dass wir einen Punkt erreicht haben, über den wir in diesem Podcast seit Monaten sprechen, den wir haben kommen sehen, den wir theoretisch verstanden haben und der jetzt irgendwie einfach so da ist. Und deswegen reden wir heute über die rekursive Selbstverbesserung. Stellt euch einen Schmied in seiner Werkstatt vor. Er hat einen Hammer, einen Amboss, Feuer. Tag für Tag schmiedet er damit Werkzeuge. Doch eines Tages ändert er seine Strategie. Er beschließt, erst einmal einen besseren Hammer zu bauen. Einen, der präziser trifft. Einen, der die Kraft perfekt überträgt. Mit diesem neuen, überlegenen Werkzeug kann er nun Dinge formen, die vorher schlichtweg unmöglich waren. Feinere Meißel, makellose Zangen, hochkomplexe Bauteile. Mit genau diesen neuen Spezialwerkzeugen baut er dann seine erste Maschine, die ihm nicht nur die harte Arbeit abnimmt, sondern ihm buchstäblich dabei hilft, eine noch fähigere Maschine zu konstruieren. Und diese Spirale der Innovation dreht sich ab jetzt immer schneller, bis zu dem Moment, wo die Maschine so weit entwickelt ist, dass sie ihre eigenen Baupläne versteht und ganz von allein erkennt, wie sie sich selbst noch weiter verbessern kann. Der Schmied tritt einen Schritt zurück, weil er erkennt, dass die Maschine den Verbesserungsprozess besser steuern kann, als er es jemals selbst könnte. In diesem Prozess zumindest würde er jetzt nicht mehr in dem Maße wie zuvor gebraucht. Die Maschine fängt an, völlig selbstständig die nächste, effizientere Maschine zu entwerfen und diese wiederum baut die übernächste. Die ganze Werkstatt verbessert sich so in einem atemberaubenden Tempo ganz von allein, bis hin zu ganzen Fabriken, die sich selbst optimieren und konstant weiterentwickeln. Das ist rekursive Selbstverbesserung. Rekursiv bedeutet dabei, der Prozess ruft sich kontinuierlich selbst wieder auf und nutzt sein jeweils verbessertes Ergebnis einfach als Startwerkzeug für die nächste Runde. Dass KI immer besser wird, diese Botschaft ist ja nicht neu. Das passiert bereits seit Jahren. Also jedes Update, jede neue Modellversion, GPT-3 zu GPT-4 oder GPT-5, das alles ist natürlich echter Fortschritt im Kontext der KI. Aber all das war menschengemacht. Tausende Forscher in jahrelanger Arbeit und ja, Milliarden an Investitionen. Menschen haben die KI verbessert. Doch das, was jetzt passiert, ist anders. Also nicht ein Mensch optimiert das Modell, sondern das Modell optimiert das Modell. Das ist tatsächlich ein evolutionärer Sprung. Also kein größerer nächster Schritt auf derselben Treppe, sondern eher ein gänzlich neues Treppenhaus. Schauen wir uns deswegen einmal an, was scheinbar gerade in vielen KI-Laboren weltweit passiert. Beginnen wir mit zuvor erwähntem Minimax, einem der ambitioniertesten KI-Labore aus China. Sie gehören zu denjenigen, die ihre Modelle als Open Source veröffentlichen, also offen zugänglich für jeden. Jeder kann sie herunterladen, damit arbeiten und sie verändern. Und das macht sie für die Forschungsgemeinschaft genauso wertvoll wie für die Wirtschaftswelt. Und Minimax hat gerade ihr neuestes Modell veröffentlicht, eben M2.7. Und die reinen Leistungsdaten einmal beiseite gelegt, so ist es die Art, wie Minimax dieses Modell erschaffen hat, die uns heute interessieren soll. Sie haben die KI selbst zum aktiven Teil ihres Forschungsteams im Trainingsprozess gemacht. Den Workflow kann man sich wie folgt vorstellen. Ein Forscher hat eine Idee für ein KI-Modell-Trainingsexperiment. Sagen wir, er will testen, ob eine bestimmte Trainingsmethode bessere Ergebnisse liefert. Früher hätte er jetzt angefangen, Literatur rauszusuchen, die Daten aufzubereiten, den Code zu schreiben, das Experiment aufzusetzen, es laufen zu lassen, die Ergebnisse zu analysieren und eine neue Hypothese zu formulieren. Und dann das Ganze nochmal von vorne gestartet. Das dauert Tage, manchmal Wochen. Heute, während das Modell noch im Labor entsteht, sieht das anders aus. Der Forscher bespricht seine Idee zur Optimierung mit einem KI-Agenten, im Grunde mit einer früheren Version des Modells, das sie gerade bauen. Der Agent hilft bei der Literaturrecherche, durchkämmt die relevanten Forschungspapiere, fasst zusammen, was bekannt ist, dann bereitet er die Daten auf, schreibt den Code für das Experiment, führt es aus und analysiert die Ergebnisse. Anschließend gibt er dem Forscher einen Bericht. Das hat funktioniert und das nicht. Oder hier sind die Auffälligkeiten. Der Forscher schaut darauf, diskutiert mit dem Agenten, was machen wir als nächstes, welche Richtung ist vielversprechend. Und dann geht der Agent in die nächste Runde, also ein neues Experiment, neue Analyse und ein neuer Bericht. Minimax sagt, dass 30-50% des gesamten Forschungsworkflows jetzt so von der KI übernommen wird. Und solche Meldungen lassen sich momentan immer öfter in den Fachartikeln der KI-Community lesen. Und inzwischen ist für solche Prozesse der KI-Modelloptimierung kein Multimillion-Dollar-Budget mehr nötig. Diese Art von autonomer KI-Forschung findet plötzlich auch in den Wohnzimmern einzelner Entwickler statt. Die neuen Möglichkeiten im Kontext der KI-Forschung sind kein exklusives Privileg der Tech-Giganten im Silicon Valley mehr. Sie entstehen dort, wo im Endeffekt eigentlich schon immer die größten technologischen Umbrüche begonnen haben, in den sprichwörtlichen Garagen einzelner Tüftler und Erfinder. Die KI-Werkzeuge sind inzwischen so zugänglich, dass Menschen ohne jeden klassischen Machine-Learning-Hintergrund gute Ergebnisse erzielen können, die vor einem oder zwei Jahren noch Forschungsteams bei OpenAI, Google oder Anthropic vorbehalten waren. Und um sehr konkret zu sein, wenn ihr euch heute Abend hinsetzt und euch in die Materie einfuchsen würdet, dann könnte dieser Prozess, in dem eine KI sich selbst optimiert, auch direkt bei euch zu Hause auf dem Schreibtisch laufen. Um diese Aussage zu untermauern, gibt es einen sehr interessanten Namen: Andrei Karpassi. Wenn ihr euch für KI interessiert, dann ist euch der Name wahrscheinlich irgendwie schon mal begegnet. Karpassi war einer der Gründungsmitglieder von OpenAI, danach Leiter der KI-Abteilung bei Tesla, also einer der Menschen, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass selbstfahrende Autos heute so funktionieren, wie sie funktionieren. Und dieser Andrei Karpassi hat etwas Eigenes veröffentlicht, das genau diese Botschaft transportiert. Das, was die großen KI-Labore intern machen, um ihre Modelle zu optimieren, das könnt ihr jetzt auch, und zwar zu Hause mit einem Laptop und einer Kreditkarte. Das Projekt heißt Auto Research und ist eine Einladung zum Mitmachen. Es liegt Open Source auf GitHub bereit, dem zentralen Marktplatz der globalen Entwickler-Community, wo Code geteilt und gemeinsam verbessert wird. Andrei Karpassi liefert damit die Blaupause, wie man aus einem gewöhnlichen PC ein kleines autonom arbeitendes KI-Labor macht. Dafür nimmt man ein großes, leistungsfähiges KI-Modell, sagen wir Claude Opus oder GPT 5.4, eines der besten Modelle, die es gibt. Und dann gibt man ihm eine Aufgabe, also trainiere ein kleines Sprachmodell so schnell und so gut wie nur möglich. Das große Modell fängt dann an zu arbeiten und entwirft ein Trainingsexperiment, passt die Konfiguration an und führt dann den Trainingsprozess selbst aus, schaut sich die Ergebnisse an und prüft, ob das von ihm trainierte kleine Modell besser oder schlechter geworden ist. Dann entwirft es das nächste Experiment, basierend auf dem, was es gerade gelernt hat. Das durch die Blaupause instruierte große Modell führt es dann wieder aus, analysiert die Ergebnisse und so weiter, vollkommen autonom. Stunde um Stunde, ohne dass ein Mensch eingreifen muss. Andrei Karpassi hat das natürlich auch bei sich selbst getestet, bevor er seine Auto-Research-Blaupause veröffentlicht hat. Er nahm den Trainingscode für ein kleines Sprachmodell, Code, den er als erfahrener Entwickler bereits selbst so gut wie es ging von Hand optimiert hatte. Dann ließ er seinen neuen Forschungsagenten eine Nacht lang laufen und am nächsten Morgen hatte das System diesen eigentlich schon in Anführungsstrichen perfekten Trainingscode völlig autonom umgeschrieben. Das Ergebnis? Die Trainingszeit für das Modell wurde um satte 11% verbessert. Das System hatte also Wege gefunden, den ganzen Prozess schneller zu machen, auf die selbst einer der talentiertesten KI-Forscher der Welt nicht gekommen war. Jetzt mögen 11% nach vielleicht nicht sehr viel klingen, aber das Training moderner KI-Modelle kostet in der Regel hunderte Millionen Dollar und dauert Monate auf riesigen Serverfarmen. 11% schneller zu sein, bedeutet wochenlange Zeitersparnis und Dutzende Millionen Dollar weniger Kosten. Auf einem ohnehin schon extrem durchoptimierten Forschungsgebiet ist ein solcher Effizienzgewinn ein massiver Sprung. Und all das hat ein kleines, gerade einmal 600 Codezeilen umfassendes System ermöglicht, gestartet von einem einzelnen Menschen zu Hause auf seinem Laptop, das über Nacht im Alleingang geforscht hat. Und wenn man jetzt denkt, okay, aber Karpassi ist ja auch nicht irgendwer, Ja, dann stimmt das wohl, aber als Teil der Open Source Community teilt er seine Einsichten und Fortschritte eben auch mit der interessierten KI-Welt. Jeder kann darauf aufbauen und genau das passiert. Ähnlich verhält es sich mit einem Forschungspapier aus Princeton, einer der renommiertesten Universitäten der Welt. Das Paper trägt den Titel OpenClaw RL, wobei das RL für Reinforcement Learning steht, also eine Trainingsmethode, bei der ein KI-System durch Versuch und Irrtum lernt. Es wird für gute Ergebnisse belohnt und für schlechte bestraft. Und OpenClaw RL wurde auch erst vor wenigen Wochen veröffentlicht. Zur Erinnerung, OpenClaw ist das System, das wir in den Folgen 62 und 63 ausführlich besprochen haben. Es handelt sich um einen KI-Assistenten, der Nutzeranfragen völlig autonom lokal auf dem eigenen Laptop ausführen kann. Um Aufgaben in der digitalen Welt zu erledigen, kann er dabei sogar selbstständig weitere kleine KI-Agenten einsetzen. Und wie damals schon abzusehen war, hat dieses Konzept die KI-Szene seitdem ziemlich umgekrempelt. Aber zurück zu OpenClaw RL. Der Untertitel des Forschungspapers lautet Train any agent simply by talking. Also trainiere jeden Agenten einfach, indem du mit ihm sprichst. Das bedeutet, das System lernt aktiv aus euren Interaktionen mit ihm. Jedes Mal, wenn ihr mit einem KI-Agentensystem interagiert, entstehen nämlich Signale. Nicht bewusst oder geplante Signale, sie entstehen einfach als eine Art Nebenprodukt eurer Interaktion. Ihr fragt etwas, die Antwort allerdings trifft nicht ganz euren Geschmack. Also formuliert ihr die Frage anders und allein durch diese Umformulierung signalisiert ihr, naja, die erste Antwort war nicht gut genug. Oder ein Befehl, den der Agent ausführen soll, funktioniert im ersten Anlauf. Oder eben auch nicht. Jedes dieser Ereignisse enthält Informationen darüber, was gut war und was besser sein sollte. Bisher wurden diese Signale für die nächste Antwort kurz genutzt und dann verworfen. Und die Forscher aus Princeton nennen das ziemlich gut getroffen systematische Verschwendung. Als hätte der Agent zwar kurz zugehört, aber am nächsten Tag wieder alles vergessen. Wir kennen das, wenn wir einem KI-Modell sagen, nein, deine Antwort war falsch, und dann sich das System entschuldigt und sagt, ja, oh ja, mein Fehler, das hätte so nicht sein sollen, und dann macht das KI-Modell genau den gleichen Fehler nochmal. Also die Erkenntnisse werden nicht wirklich verwertet, nur kurz aufgegriffen, aber nicht langfristig ausgebaut. Und OpenClaw RL ändert das. Denn jedes dieser Signale wird zu einem aktiven Trainingssignal. Der Agent lernt, während ihr ihn benutzt. Also nicht nach einer großen Datensammelaktion, sondern live im laufenden Gespräch. Die Architektur dahinter ist das bereits erwähnte Reinforcement Learning, also verstärkendes Lernen, bei dem eine KI nicht anhand starrer Beispiele, sondern durch eine direkte Belohnung oder Korrektur lernt. Dieser Lernprozess wurde hier so weiterentwickelt, dass nun vier voneinander unabhängige Systemkomponenten nicht nacheinander, sondern parallel arbeiten und sich gegenseitig beeinflussen, also quasi in Echtzeit. Eine Komponente beantwortet die Anfrage, eine bewertet die Antwortqualität, eine trainiert die KI-Modellgewichte und eine verwaltet die Umgebung, in der alles passiert. Das System arbeitet also wie ein hochprofessionelles Küchenteam in einem Spitzenrestaurant. Ein Koch bereitet das Gericht zu, ein Sous-Chef kostet und bewertet es sofort. Ein Dritter notiert die Anpassungen am Rezept. Und ein Vierter koordiniert dabei, dass die Zutaten und der Herd wirklich immer bereit sind. Alle arbeiten gleichzeitig, ohne dass einer auf den anderen warten muss. Für den Lernprozess unseres KI-Assistenten bedeutet das, schon nach ein paar Dutzend Interaktionen werden im Gebrauch, in der Interaktion mit der künstlichen Intelligenz, echte Verbesserungen spürbar. Das System lässt frühere Fehler schneller hinter sich, reagiert immer mehr wie gewünscht und beginnt, sich ganz natürlich an euren persönlichen Workflow anzupassen. Schauen wir uns einmal an, was genau damit gemeint ist, wenn gesagt wird, dass sich ein KI-Agent oder ein ganzes Modell verbessert. Bisher konnte man seinen KI-Agenten optimieren, indem man ihm bessere Anweisungen gab. Also bessere Prompts, bessere Daten, bessere Skills, also Fähigkeitsbeschreibungen, die der Agent abrufen kann. All das ist vergleichbar damit, einem Handwerker ein besseres Handbuch für den Umgang mit seinen Werkzeugen zu geben. Also einfach mehr theoretisches Wissen. Das Reinforcement Learning von OpenClaw RL geht hier anders vor. Es verändert nicht das Handbuch, es verändert tatsächlich den Handwerker, also die Gewichte des KI-Modells, die Art, wie der Agent denkt, Zusammenhänge erkennt, Entscheidungen trifft. Das ist, als würde der Handwerker durch tägliche Übung tatsächlich geschickter und nicht nur besser informiert sein, sondern wirklich direkt besser in dem werden, was er tut. Wer von euch ein Instrument spielt oder Sport macht, der kennt das. Wenn man anfängt, denkt man bei jedem Schritt nach. Wie halte ich den Schläger? Wo setze ich die Finger auf die Saite bei dem Instrument? Man ruft im Kopf ständig Regeln ab. Das ist, als würde ein normales KI-Modell versuchen, streng nach unseren Textanweisungen zu handeln. Aber irgendwann, durch tausendfaches Wiederholen und sofortiges Korrigieren, wandert dieses Wissen ins Unterbewusstsein. Man denkt nicht mehr über das theoretische Handbuch nach, man macht es einfach. Der Körper, also das System, hat sich durch das direkte Feedback beim Üben selbst neu verdrahtet. Und genau das ist das Reinforcement Learning in diesem Fall. Jeder noch so kleine Fehlversuch, jedes schnelle Korrigieren von euch ist wie ein Übungsschlag auf dem Trainingsplatz. Die KI lernt in sehr schnellen Schritten aus jedem dieser Schläge und integriert dieses frische Wissen direkt und dauerhaft in ihr Kernmodell, fest in ihre eigenen Gewichte und Parameter. Sie verlässt dadurch die Phase des theoretischen Regelabfragens und baut sich durch euer tägliches Feedback quasi instinktive Fähigkeiten auf. Das heißt, euer persönlicher KI-Assistent, der euch beim Schreiben hilft, bei der Recherche, beim Organisieren von was auch immer, wird wirklich jeden Tag ein kleines bisschen besser. Und das nicht, weil irgendwo auf der Welt ein Team von Forschern ein Update veröffentlicht, sondern weil er von euch lernt, von euren Korrekturen, von eurer Art, Fragen zu stellen, von euren Gewohnheiten und von der Art, wie ihr denkt. Und genau das wird gerade Realität. Und kaum einer redet darüber. Dabei ist das der feuchte Traum eines jeden KI-Enthusiasten. Und jetzt wird es Realität. Der Code ist auf GitHub verfügbar und man kann damit arbeiten. Halleluja! Okay. Wir haben besprochen, was in den KI-Laboren passiert. Und wir haben so eine Ahnung, was so manche findige KI-Tüftler in ihrer Garage so treiben. Doch wohin führt das alles? Dafür spulen wir die Geschichte einmal zurück, und zwar genau 10 Jahre. Erinnert ihr euch noch an AlphaGo im Jahr 2016? Eine KI von Google, DeepMind, schlägt Lee Sedol, einen der besten Go-Spieler der Menschheitsgeschichte. Und er wird nicht einfach nur geschlagen, sondern in der zweiten Partie setzt sie einen Zug, den kein Mensch jemals so gespielt hätte. Der legendäre Move Nummer 37. Die Kommentatoren verstummten plötzlich und Lee Sedol ist fassungslos, verlässt den Raum, muss sich sammeln, raucht eine Zigarette. Als er zurückkommt, starrt er fast 15 Minuten lang auf das Spielbrett. Man kann ihm ansehen, wie er mit sich ringt. Und heute wissen wir, dass er sich sinngemäß gesagt hat, das ist kein Fehler, das ist brillant. AlphaGo war ein Vorbote, ein System, das durch Selbstspiel, also indem es immer wieder gegen sich selbst spielte, besser wurde als jeder Mensch, der je gelebt hat. In einem Spiel, das Jahrtausende alt ist, in dem die Anzahl der möglichen Spielzüge höher ist als die geschätzte Anzahl der Atome im Universum. In einem Spiel, von dem Experten gesagt hatten, eine KI bräuchte noch mindestens 10 Jahre, um es zu meistern. Doch AlphaGo war ein geschlossenes System. Es konnte Go spielen, nichts anderes. Es war beeindruckend, ja, aber begrenzt. Ein Feuerwerk, kein Feuer. Was wir jetzt sehen, sind Modelle, die ihre eigenen Trainingsprozesse verbessern, die ihre eigene Infrastruktur optimieren, die ihre eigene Forschung vorantreiben Modelle, die nicht in einer begrenzten Spielwelt besser werden, sondern in der Welt, in der sie gebaut oder besser gesagt gezüchtet werden. AlphaGo war der erste Funke. Was jetzt passiert, ist das Feuer. Und Feuer hat eine Eigenschaft. Es breitet sich aus. In dieser ganzen Gemengelage mit sich selbst verbessernden KI-Modellen und KI-Agenten gibt es eine Grafik, die schon seit fast 2 Jahren im Internet rumgeistert. Im Prinzip stammt sie von Leopold Aschenbrenner, einem ehemaligen Forscher bei OpenAI, der 2024 ein Dokument veröffentlicht hat, das in der KI-Szene einschlug wie kaum etwas anderes. Situational Awareness, Situationsbewusstsein. Ja, den Begriff haben wir schon in einem ähnlichen Kontext in der letzten Podcast-Folge besprochen. Dort ging es um die Fähigkeit von KI-Modellen zu erkennen, in welcher Situation sie sich gerade befinden und daraufhin ihr Verhalten anpassen. Hier allerdings geht es um ein ganzes Paper, das auf die Konsequenzen der Entwicklung rund um die rekursive Selbstverbesserung hinweist. Und schon damals, vor fast 2 Jahren, sagte Aschenbrenner: Die rekursive Selbstverbesserung kommt schneller, als wir denken, und wir sind nicht vorbereitet. Die Grafik in diesem Paper zeigt auf der X-Achse die Zeit, auf der Y-Achse die sogenannte Effective Compute, also nicht nur die reine Rechenpower, sondern wie effizient sie eingesetzt wird, wie viel Intelligenz pro eingesetzten Dollar, pro Kilowattstunde, pro Sekunde entsteht. Die Kurve verläuft jahrelang flach. Langsam steigende Fortschritte, Schritt für Schritt und Paper für Paper. Und dann gibt es einen Punkt, an dem die hier beschriebene Automatisierung greift. Und ab diesem Punkt schießt die Kurve nach oben, und das exponentiell. Das heißt nicht ein stetiger Schritt nach dem anderen wie 1, 2, 3, 4, sondern Schritte, die sich in festen Abständen einfach immer wieder verdoppeln. Also 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 und so weiter und so weiter. Aschenbrenner nennt es die Intelligenz-Explosion. Und wir stehen im ersten Halbjahr 2026 am Anfang dieser exponentiell ansteigenden Kurve. Zwar noch ganz am untersten Ende, an dem Punkt, wo die Kurve anfängt, sich zu biegen, aber wir sehen die ersten Anzeichen des Aufstiegs. Wer sich damit beschäftigt, sieht diese Zeichen. Aus jedem Labor, an den Schreibtischen der Hobbyentwickler. Alles gleichzeitig. Exponentielles Wachstum. Wie in der Natur, wenn nach einem langen Winter erst einmal nicht viel passiert und irgendwann nach ein paar warmen Tagen explodiert die Natur. Überall sprießt es aus allen möglichen Quellen. Erst langsam und dann alles auf einmal. Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat zum Jahresende 2025 in einem Livestream Folgendes gesagt: Wir haben uns ein internes Ziel gesetzt. Bis September 2026 wollen wir einen automatisierten KI-Forschungspraktikanten haben. Ein System, das auf hunderttausenden GPUs läuft, also den Hochleistungschips, auf denen KI-Modelle trainiert und betrieben werden. Und bis März 2028, fast genau 5 Jahre nach dem Launch von GPT-4, einen vollständig automatisierten KI-Forscher. September 2026, das sind noch wenige Monate, bis OpenAI nach eigener Einschätzung eine KI hat, die eigenständig forschen kann. Immerhin auf Praktikantenniveau. Nicht auf dem Niveau eines erfahrenen Forschers, aber ein Praktikant, der auf hunderttausenden GPUs läuft, der nicht schläft, der keine Pause machen muss, der in einer Nacht mehr Experimente durchführen kann als ein menschliches Team in einem ganzen Monat. Und wenn man sich anschaut, was wir heute besprochen haben, was Minimax schon zeigt, was Carpathia als Einzelperson über Nacht schafft, was Princeton mit OpenClaw RL veröffentlicht, dann klingt dieser Zeitplan nicht einmal wirklich mutig. Er klingt schon fast konservativ. Denn in diesen Tagen, Ende März 2026, sickert durch, dass OpenAI sein neuestes KI-Modell intern bereits fertig trainiert hat. Der Codename Spud, auf Deutsch Kartoffel. Hinter diesem etwas albernen Namen verbirgt sich wohl nichts Geringeres als das Fundament für Sam Altmans KI-Forscher. Berichten zufolge schichtet OpenAI gerade massiv Ressourcen intern um. Sogar das legendäre Videomodell Sora wird abgeschaltet, um sämtliche Rechenpower auf Spud zu konzentrieren. Dieses Modell wird somit wohl nicht einfach ein weiterer Chatbot werden, sondern kann und soll komplexe Aufgaben, autonomes Programmieren und wissenschaftliche Experimente selbstständig durchführen können. Die Kartoffel ist also kein KI-Märchen. Sie liegt quasi schon fertig in der Erde und wartet auf die Ernte. Und damit rückt das Ziel vom vollautomatisierten Forscherpraktikanten für diesen Herbst in greifbare Nähe. Und natürlich schläft auch die Konkurrenz nicht. Durch einen Leak Ende März 2026 wissen wir inzwischen, dass Anthropic an einem neuen, extrem leistungsstarken Modell arbeitet. Der Arbeitstitel? Claude Mythos. Oder wie es intern wohl genannt wird, Capybara, zu Deutsch Wasserschwein. Und auch bei Google nutzen tausende Mitarbeiter intern angeblich ein neues KI-System, das passenderweise Agent Smith getauft wurde. Eine Anlehnung an den Bösewicht aus dem Film Matrix? Die autonome KI, so scheint es, ist also bereits in den Systemen der Tech-Giganten im Einsatz. Und noch vor einem Jahr war die Frage: Haben wir eigentlich genug kluge Forscher, die auf dem richtigen Weg sind? Genug Experten, die verstehen, wie man diese Modelle baut? Diese Frage wird wohl sehr bald faktisch irrelevant sein. Die neue Frage lautet vielmehr: Haben wir dafür eigentlich genug Rechenleistung? Und dann macht es auch Sinn, warum alle wie die Geisteskranken in KI-Data-Center investieren. KI wird nicht einfach nur klüger, sie fängt an, sich selbst klüger zu machen. Das ist neu und dafür braucht es unendlich viele Ressourcen. Und was gerade hier passiert, bekommt man irgendwie nur wirklich mit, wenn man explizit hinschaut, hinhört, nachfragt und einordnet. Es steht in technischen Blogposts und Forschungspapieren, nicht auf den Titelseiten der uns allen bekannten Tageszeitung. Dabei hat die Intelligenzexplosion wahrscheinlich bereits begonnen und kaum einer redet drüber. Deswegen dieser Podcast. Das war's für heute. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt optimistisch, egal wie. Euer Michael Berndt. So welcome to the fire.